Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Das Perfide an der Attacke ist allerdings, wenn das Ganze seinen Weg weitergegangen wäre, dann wäre das natürlich sehr weit ausgebreitet worden und hätte dann natürlich sehr starke Probleme erzeugen können.
So schätzt Thomas Böhle vom Sicherheitsunternehmen Checkpoint den Einbau einer Hintertür in eine Softwarebibliothek ein, die über die Osterfeiertage entdeckt wurde und ja für ziemlichen Wirbel gesorgt hatte, allerdings auch durch ein wenig Übertreibung. XZ-Hintertür wurde die gefährliche, von Geheimdienstagenten angelegte Backdoor genannt und es hieß, mit der hätte das gesamte Internet lahmgelegt werden können. Was hat es damit auf sich, Peter Wächering?
Ach, zunächst mal, so schnell lässt sich eben das gesamte Internet auch nicht lahmlegen. Aber klar, eines muss man schon sehen, diese Hintertür in der Softwarebibliothek, die betraf mehrere Millionen Server weltweit. Es hätte von der Verbreitung der Hintertür noch ein paar Wochen, ich denke sogar ein paar Monate gedauert, ehe dann tatsächlich diese Hintertür über die entsprechenden Linux-Systeme verbreitet worden wäre weltweit, aber das hätte passieren können. Und insofern war das jetzt zwar keine unmittelbare Gefahr, dass diese Server also innerhalb der nächsten Tage oder Stunden nach Entdeckung von Angreifern hätten ausgeknipst werden können. Und auch dem Internet drohte eben nicht die unmittelbare Abschaltung. Aber es ist eben doch wichtig, dass diese Hintertür jetzt aus den betroffenen Linux-Versionen und insgesamt aus dieser Softwarebibliothek entfernt wird. Denn hätte man die nicht gefunden, dann hätte es vermutlich, ich schätze im Spätsommer spätestens, für mindestens 20 Millionen Server weltweit sicherheitstechnisch sehr eng werden können. Dass die Hintertür gefunden werden konnte, das war übrigens reiner Zufall. Mit den üblichen Sicherheitschecks, mit den üblichen Security-Prozeduren war und ist sie nicht auffindbar. Und das war schon sehr raffiniert gemacht. Und um eine solche Gefahr eben künftig zu verhindern, muss jetzt einfach eine ganze Menge passieren.
Wie es konkret zu dieser Hintertür kam, wie sie funktioniert und wie so etwas künftig verhindert werden kann, das sind jetzt natürlich die spannenden Fragen. Und wir haben Antworten dazu eingeholt.
Das ist eine völlig neue Art eines Angriffs. Und nutzt einen sogenannten RSA-Schlüssel, mit dem man eine verschlüsselte, gesicherte Verbindung aufbauen kann zu dem SSH-Server. Und in diesem RSA-Schlüssel ist sozusagen als Transportmedium der Schadcode implementiert, sodass bei Aufbau einer neuen Verbindung zum SSH-Server mit einer solchen trojanisierten XZ-Bibliothek dann schon beim Schlüsselaustausch sozusagen die Schadsoftware und auch die Kommandos mit übertragen werden, auf Plausibilität sogar geprüft werden und mit einer Signatur versehen sind, sodass also wirklich nur unter bestimmten Voraussetzungen dann auch wirklich Kommandos ausgeführt werden können.
Erläutert der IT-Sicherheitsexperte Manuel Artuk. Er beschreibt damit gleichzeitig, wie unglaublich raffiniert dieser Angriff per Hintertür ausgeführt wurde. Denn die Schadsoftware, die durch diese Hintertür auf den Server gespielt wird, wäre auch noch als geprüfte Software mit einem eigenen Zertifikat versehen worden. Dem Server wird so vorgespielt, dass eine notwendige Software, sicherheitstechnisch überprüft, aus zugelassener Quelle aufgespielt wird. In Wirklichkeit handelt es sich dann aber bei solcher Schadsoftware um Spionagesoftware oder Angriffssoftware, um Server zu manipulieren, ganz übernehmen oder abschießen zu können. Wesentlich beteiligt dabei die sogenannte Secure Shell, kurz SSH. Was die macht, erläutert Thomas Böhle von Checkpoint so.
SSH nennt sich Secure Shell. Das ist im Prinzip ein Zugangsprotokoll, um beispielsweise auf Linux- oder Unix-Maschinen oder Macs zugreifen zu können, um dort natürlich Terminal-Zugriff zu bekommen, um Verwaltungszugriffe zu machen oder auch Informationen abzurufen.
Über die Secure Shell SSH können also Server via Internet verwaltet werden. Laut der Sicherheitssuchmaschine Shodan verwenden rund 20 Millionen Serverbetreiber solche SSH-Zugänge. In Deutschland sind es etwas über 2 Millionen. Das eigentliche Sicherheitsproblem liegt aber noch eine Stufe darunter. Und da wird es kompliziert. Deshalb war die Hintertür auch so raffiniert angelegt. Denn der Secure Shell-Dienst lädt 2 Dutzend Softwarebibliotheken, um einen stabilen Zugang zum Server bereitstellen zu können. Sicherheitsexperte Manuel Artuk.
SSH nutzt dabei unter anderem die libLZMA-Bibliothek für Funktionen zur Kompression oder Dekompression im XZ-Format, deswegen heißt es auch XZ-Backdoor. Und diese Bibliothek libLZMA ist ein kleines Open-Source-Projekt, das von einem Einzelnen unentgeltlich als Hobby betreut und weitergepflegt wird.
Der Programmierer, der dieses Open-Source-Projekt seit vielen Jahren betreibt, konnte sich aus gleich mehreren Gründen nicht mehr so richtig um die Softwarebibliothek zur Kompression und Dekompression kümmern. Deshalb nahm er die ihm angebotene Hilfe gern an. Hinter den Hilfeleistenden aber steckten Mitarbeiter eines Nachrichtendienstes. Und die sorgten innerhalb von 2 Jahren dafür, dass die umfangreiche und stabil einzusetzende Hintertür namens XZ sehr unauffällig eingebaut wurde. Lediglich, weil der Entwickler Andreas Freund genauer nachschaute und konsequent überprüfte, warum der Verbindungsaufbau zu einem Server via Secure Shell statt der erwarteten 0,3 Sekunden tatsächlich 0,8 Sekunden, also länger dauerte, kam er dieser Hintertür auf die Spur. Manuel Artuk.
Wie viele weitere solche Hintertüren es vielleicht geben könnte, die bisher noch niemand bemerkt hat, ist unklar. Ist es auch die Frage, wie lässt sich sowas zukünftig vermeiden? Eine Möglichkeit wäre, dass eben auch die Anbieter kommerzieller Software oder auch die Leute, die diese Software nutzen, eben auch mehr Ressourcen investieren in Open Source und nicht einfach sagen, Open Source ist sozusagen umsonst und ich nutze das dann einfach und nach mir die Sinnflut. Das funktioniert halt inzwischen nicht mehr.
Fragt sich also Peter, was funktioniert, um so eine Hintertür zu verhindern?
Wir müssen zunächst einfach wirklich mehr in Open Source investieren. Entwickler wie der Entwickler dieser Softwarebibliothek, die dürfen eben nicht alleingelassen werden, wenn sie mal Probleme haben und deshalb etwa an so einem Open Source Projekt nicht so weiterarbeiten können, wie das bisher war, und zwar weder im zeitlichen Umfang noch in qualitativer Hinsicht. Und daraus lassen sich dann tatsächlich eine Menge technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen ableiten.
Die können wir ja mal im Einzelnen durchgehen. Was wären denn die technischen Maßnahmen?
Also Maßnahme Nummer 1, das sagen alle Sicherheitsexperten, ist erstmal die regelmäßige Codeprüfung. Das, was an Code geschrieben wurde in so einem Open-Source-Projekt, das muss eben in einem definierten Prüfprozess unter die Lupe genommen werden. In der Regel schaut ja die Community bei Open-Source-Projekten drauf, das sind ja eben die vielen Augen, die da den Vorteil von Open-Source ausbilden. Doch das ist eben nicht immer in dem Umfang gegeben, in dem so ein Draufschauen nötig wäre. Eben zum Beispiel bei Projekten, die im Wesentlichen nur von einem Entwickler oder von einer ganz kleinen Gruppe entwickelt werden. Und wenn nur einer oder ganz wenigen Code dafür geschrieben haben, dann gucken da eben auch nicht so viele drüber. Und da müssen nun mal definierte Prüfroutinen her. Dann muss zweitens nachvollzogen werden, wie die einzelnen Schritte vom Quellcode über welchen Compiler bis hin zum Maschinencode denn auch aussehen. Und auch diese einzelnen Schritte müssen jeweils für sich geprüft werden. Und beim geprüften Maschinencode, da wird dann ein Verhaltensprofil abgenommen und hinterlegt, so lautet eine weitere Forderung. Und weichen die konkreten Anwendungen dann von diesem Anwendungsprofil, von diesem Verhaltensprofil ab, dann muss nachgeschaut werden, woran das liegt. Das kann beispielsweise dann an der Form der Anwendung liegen, die etwas andere CPU-Anforderungen hat, etwas andere Systemanforderungen oder so. Dahinter kann sich aber eben auch eine Manipulation verbergen, also ein digitaler Angriff.
Das waren die technischen Maßnahmen. Wie sieht es bei den organisatorischen Maßnahmen aus?
Also zunächst mal genau hinschauen, wen hole ich denn in so ein Entwicklungsprojekt mit rein? Welchen Hintergrund hat der oder die? Das Vier-Augen-Prinzip für Änderungen am Code, das ist eben ein weiterer Punkt. Nun soll sich ja bei der XZ-Hintertür der Mitarbeiter eines ausländischen Geheimdienstes sozusagen das Projekt hineingeschlichen haben und das auch noch unter falschem Namen. Und deshalb schlagen etwa die Sicherheitsanalytiker von Checkpoint vor, sehr weitgehende Identitätsprüfungen mit Hintergrundanalysen vorzunehmen, also so eine Art Sicherheitscheck, wenn man jemanden wirklich an einem Open-Source-Projekt mitarbeiten lassen will. Außerdem schlagen sie vor, die Zugriffsrechte auf den Quellcode über die gesamte Pipeline eben bis zum Maschinencode strenger zu kontrollieren, weil über solche Zugriffe kann natürlich auch noch jede Menge an Manipulationen stattfinden.
Wer sich das schon mal angeschaut hat, weiß aber, dass Open-Source-Projekte oftmals unter einem ganz anderen Spirit entstehen. Da sind auch die gruppendynamischen Prozesse anders. Lässt sich das dann überhaupt noch als Open-Source-Projekt realisieren?
Das wird tatsächlich im Augenblick sehr, sehr intensiv diskutiert. Man muss natürlich sehen, sie werden teurer, sie werden komplizierter, für manche auch ein bisschen unattraktiver, weil dann ja der Ruf der Freiheit etwas fehlt. Manuel Artuk hat ja schon darauf hingewiesen, dass in Open-Source-Projekte dann eben mehr an Ressourcen investiert werden müsste. Bisher überwiegt ja bei den vielen kommerziellen Anwendern von Open-Source-Projekten eher so die Kostenlos-Mentalität, also der ursprüngliche Open-Source-Gedanke, der war ein ganz anderer. Ich entwickle etwas, dann dürfen andere meine Entwicklung nehmen, die entwickeln meine Entwicklung weiter und machen sie aber auch wieder zugänglich. Also nicht nur ich, sondern viele, die gesamte Community bekommt eben letztlich wieder etwas zurück, kommt in den Genuss dieser Weiterentwicklung. Und insofern ist jetzt eigentlich eine Rückbesinnung auf den ursprünglichen Open-Source-Gedanken angesagt.
Frei zugängliche Softwarebibliotheken und ihre Sicherheitsprobleme, darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke.